Ja, es gibt nicht nur eine Frauenstunde heute, sondern es ist für alle. Heute in der Predigt spielt ein Fläschchen eine Rolle. Da drin war ein Pfund kostbarster Narde. Ein Pfund, das war ungefähr 330 Gramm. Mir ist das gestern noch eingefallen, so etwas Ähnliches haben wir. Hier sind 400 Milliliter drin. Ich habe mal gewogen, dass hier das wiegt 350 Gramm. Also um diese Menge, ja, nur mal zur Anschauung, ungefähr, das riecht zwar auch gut hier, aber das ist lang nicht so teuer wie das, was da, ja, das ist hier von Procter & Gamble, von der Wella. Also die machen auch nette und schöne Sachen, aber nicht so, dass man jetzt da Tausende für ausgibt. Ja, wir sind hier noch im Johannesevangelium und wir sind beim Kapitel 12 angelangt. Und mit diesem Kapitel schließt Johannes seinen Bericht über den öffentlichen Dienst Jesu ab. Das Kapitel ist ein Übergang zum zweiten Hauptteil des Evangeliums, in dem Jesus seine Jünger auf die Zeit nach seinem Tod vorbereitet. Und in dem nächsten Kapitel gibt es drei wichtige Ereignisse. Nur mal so zur Vorschau. Erstens ist die Salbung Jesu. Dann als nächstes wird von seinem Einzug in Jerusalem berichtet und als drittes dann die Voraussage seines Todes. Und wir befassen uns heute mit dem ersten Teil dieses Kapitels, mit der Salbung Jesu. Kapitel Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Wir lesen den Text. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagt dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Eine große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei, und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Ich habe jetzt ein wenig gestutzt. Die Verse 9 bis 11 habe ich jetzt nicht weiter ausgelegt. Ich bin nur bis zum Vers 8 gekommen, aber das, in den 9 bis 11 geht es ja darum, auch wiederum auf die Anfechtungen und den Gegenwind, den der Herr Jesus von der religiösen Leitung erfahren habe. Und wir sehen hier auch, dass der Lazarus jetzt auch ins Schussfeld gekommen ist. Sich zu Jesus zu bekennen, ist gefährlich. Ja. Also wir wollen jetzt die Verse von 12, 1 bis 8 betrachten. Die Geschichte, die wir jetzt hier gelesen haben, wird uns auch berichtet bei Matthäus und bei Markus. Und es gibt noch eine weitere ähnliche Begebenheit im Lukasevangelium. Dort Kapitel 7, 36 bis 50, aber das ist nicht die gleiche Geschichte, sondern das ist eine andere Begebenheit. Das Ereignis, über das Lukas uns berichtet, unterscheidet sich in mehreren Punkten von dem johannesischen Bericht. Und zwar wird bei Lukas dieses Ereignis, findet in Galiläa statt. Hier bei Johannes sind wir in Bethanien, in Juda. Bei Lukas ist es Simon, der Pharisäer, den der Herr Jesus beherbergt und zum Essen eingeladen hat. Hier beim Johannes ist es Simon, der Aussätzige. Die handelnde Person ist bei Lukas nicht namentlich benannt. Dort wird sie nur eine Sünderin genannt und vermutlich war sie eine Prostituierte. Aber Johannes berichtet uns, dass es hier bei diesem Ereignis, dass es Maria ist, die Schwester des Lazarus und der Martha. Auch der Zeitpunkt ist bei Lukas eine andere. Da geht es, dieses Ereignis ist etwa ein halbes Jahr früher als das Ereignis, über das wir heute sprechen. Das ist hier eindeutig 6 Tage vor dem Passamahl passiert. Aber bei den Berichten von Markus und Matthäus, da gehen wir davon aus, dass es sich um das gleiche Ereignis handelt wie hier bei Johannes. Auch wenn es da einige kleine Detailunterschiede gibt. Bei Matthäus und Markus beispielsweise gießt die Frau Maria das Salböl auch auf das Haupt Jesu. Hier bei Johannes wird berichtet, dass sie die Füße salbt. Aber diese kleinen Differenzen, denke ich, liegen ganz einfach im Bereich des Möglichen, wenn mehrere Personen über das ein und selbe Ereignis berichten. Ansonsten stehen die Berichte aber in einer perfekten Harmonie zueinander. Und eines erfüllt sich heute hier vor euren Augen, eine Prophezeiung Jesu. Im Markus-Evangelium wird berichtet, da sagt der Herr Jesus aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Und das passiert heute Morgen. In den letzten 3 Predigten ging es immer wieder um das Handeln Jesu an einer Person, nämlich an seinem Freund Lazarus. Seine Schwestern Martha und Maria standen eher am Rande. Und im heutigen Text verschiebt sich dieser Schwerpunkt nun zugunsten von Martha und Maria, vor allem aber zu Maria. Insofern habe ich die Predigt überschrieben mit Martha und Maria, Jesus verändert. Lazarus wird zwar wieder erwähnt im Text, aber er ist diesmal nur Randfigur. Es wird nur erwähnt, dass er diesem Ereignis beigewohnt hat. Aber die beiden Schwestern, die haben mich in den letzten Wochen doch immer wieder beschäftigt. Mir fiel auf, wie unterschiedlich die sind, wie sie reagieren und vor allen Dingen fiel mir auf, wie unterschiedlich der Herr Jesus auf diese beiden Frauen reagiert und wie er mit ihnen umgegangen ist. Deswegen wollen wir ein wenig bei den beiden, bei Martha und bei Maria, verweilen. Die erste und einzige andere Begegnung in der Schrift mit diesen beiden Frauen ist uns im Lukas-Evangelium überliefert und das schlagen wir mal auf. Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 40. Da berichtet uns Lukas, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Könnte man vielleicht eine Seite zumachen, es zieht, gell? Ich sehe schon, dass die Ersten ihre Jacken anziehen. Dankeschön. Also Martha scheint eine Frau spontanen Entschlusses zu sein. Da kommt Jesus in ihr Dorf und sie lädt die ganze Truppe zum Essen ein. Stellt euch mal vor, sie hat da ganz schön Mut. Ihr Frauen, stellt euch mal vor, euer Mann ruft an und sagt, in einer halben Stunde komme ich mit 13 Personen zum Abendessen. Ihr kennt sicherlich ins Rotieren, ja, und würdet nach Hilfe Ausschau halten. Und so muss eigentlich Martha auch über ein gut organisiertes Küchenteam verfügt haben, sonst hätte sie diese Einladung nicht mit gutem Gewissen aussprechen können. Ja, und außerdem gab es damals keine Gefriertruhe, wo man mal schnell hingeht und Vorräte rausholt. Es gab keine Mikrowelle, wo man die mal auftaut. Und es gab auch keinen Dampfgarer, wo man diese Speisen mal schnell tischfertig macht. Ja. Und es gab auch kein Hatschi, wo man mal schnell einen Döner holen könnte oder eine Familienpizza. Im Haushalt der Martha wurde jetzt jede Hand gebraucht, diese Mahlzeit zubereiten, diese 13 Personen, mindestens 13 Personen, zu verköstigen, zu bewirten. Und da ist dann ihre Schwester Maria. Sie ist sensibel, ein wenig weltfremd, nachdenklich, an geistigen Dingen interessiert. Sie ignoriert diesen ganzen Stress in der Küche und setzt sich zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und das wiederum bringt die Martha auf die Palme. Couragiert und dominant und herrisch begibt sie sich jetzt in diese Männergesellschaft da und tritt da vehement, ja, ich denke mal unbesonnen und auch taktlos auf, um ihre Schwester zu maßregeln. Sie wendet sich in aller Öffentlichkeit aber nicht an ihre Schwester, sondern an den Herrn, und macht dem Herrn Jesus heftige Vorwürfe. Sie spannt also den Herrn Jesus vor ihren Karren. Direkt und ohne Umschweife. Ja, und wie reagiert der Herr Jesus? Die Vorwürfe Marthas erfolgen ja in aller Öffentlichkeit. Und so hätte der Herr Jesus auch die Martha, und so muss er auch die Martha in aller Öffentlichkeit tadeln. Aber wie tut er das? Zahlt er mit gleicher Münze heim? Nein, er tut das liebevoll, sanftmütig und voller Zartheit. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, worin das gute Teil bestand, das Maria gewählt hat. Das wird jetzt zu weit führen. Soweit diese Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium. Ein paar Wochen später nun ist Lazarus erkrankt und gestorben. Und die Situation ist jetzt eine ganz andere. Die Gefühlswelt der beiden Schwestern ist völlig durcheinander. Und trotzdem treten hier auch wieder ihre unterschiedlichen Charaktere zutage. Martha eilt Jesus entgegen und macht ihm wieder Vorwürfe. Sie mildert dieses zwar gleich ab, indem sie ihr Wissen preisgibt. Und was mir auffiel, in diesen Versen spricht Maria zweimal davon, ich weiß. Vers 22 und 24 im Kapitel 11. Also sie sagt ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir gibt. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Maria spricht, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus benutzt nun diese Situation, um sie zu belehren, um sie zu lehren, um sie zu unterweisen und um ihr zu helfen. Er spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da glaubt und an mich, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Er unterweist Maria, er hilft ihr zu verstehen, ja, aber mehr als zu verstehen, nicht mehr zu wissen, sondern Martha soll glauben. Am Ende des Verses 26 fragt er sie, glaubst du das? Er fragt nicht, verstehst du das oder ist dir das nun klar? Er hebt ihr Wissen, das sie hat, auf eine andere Ebene. Auf eine höhere Ebene, aber eher von hier nach da. Ja. Sie soll nicht wissen, sondern sie soll glauben. Sie soll dem Herrn Jesus vertrauen. Glauben hat im Wortstamm auch das Vertrauen und das Gehorchen in sich. Vertrauen und Gehorchen, auch wenn das eine oder andere Wissen dagegen spricht. Und schon ein paar Verse weiter, kurze Zeit später, als sie dann am Grab des Lazarus stehen, wird ihr Glaube schon wiederum auf die Probe gestellt. Und der Herr Jesus muss sie wieder liebevoll korrigieren. Verse 39 und 40. Ja, Martha sagt, Herr, er riecht schon. Und Herr Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Er muss sie wieder liebevoll korrigieren. Soweit Martha in diesem Geschehen, Maria. Und Maria, sie geht auch dem Herrn Jesus entgegen und spricht die gleichen Worte, die Martha zu ihm geredet hatte. Aber in welcher Haltung? Sie fällt dem Herrn Jesus zu Füßen. Sie nimmt wieder die gleiche Stellung ein, die sie auch inne hatte, als sie auch sein Wort gehört hat. Und insoweit darf ich vorgreifen, auch die gleiche Stellung, als sie ihren Dank zum Ausdruck bringt. Auch das wie sie diese gleichen Worte wie Martha gesprochen hat, muss etwas anderes gewesen sein, denn Johannes berichtet, dass Maria geweint hat. Und Jesus, wie reagiert Jesus? Er reagiert wieder Maria-gemäß, würde ich mal sagen. Er reagiert wieder ganz anders. Es existiert zwar der gleiche Vorwurf, aber die Reaktion ist eine ganz andere. Es gibt keine Belehrung, es gibt keine Zurechtweisung, es gibt keinen Tadel. Jesus weint. Vers 35. Der Herr Jesus weint mit den Weinenden. Und es war nun im Fall Maria die richtige und die einzige und die göttliche Reaktion auf Maria. Warum habe ich jetzt so viel Zeit darauf verwendet, die verschiedenen Charaktere dieser beiden Schwestern aufzuzeigen? Dass wir unterschiedlich sind, ist ja nun wirklich keine neue und keine umwerfende Erkenntnis. Ganze Heere von Wissenschaftlern haben sich damit beschäftigt und die unterschiedlichsten Ergebnisse hervorgebracht. Vor circa 2400 Jahren haben zwei griechische Ärzte ihre Erkenntnisse gebündelt und eine Temperamentenlehre begründet. Der eine namens Hippokrates, der hatte 4 Säfte im menschlichen Körper beobachtet, und ein anderer namens Galen ordnete dann diesen 4 Säften 4 Temperamente hinzu. Und obwohl man eigentlich zwischenzeitlich zu der Erkenntnis gelangt ist, dass es unmöglich ist, 7 Milliarden Menschen in 4 Gruppen einzuteilen, nämlich in Choleriker, Phlegmatiker, Sanguiniker und Melancholiker, geistert dieses Denken aber immer noch in unseren Köpfen herum. Und es wird in Managementseminaren gelehrt, ja, dass dann alle 4 Gruppen möglichst in einem Team zusammen sein sollten, damit dieses Team möglichst effektiv und besonders gut sein soll. Ja. Aber auch in christlichen Kreisen kursieren immer noch diese Ideen. Unsere Tochter, die Andrea, die hat mal davon berichtet, dass sie auf irgendeinem Seminar auch diese Tests gemacht haben. Ja, da habe ich das übrigens damals das erste Mal gehört von der Andrea, dass es da Sanguiniker und Melancholiker und so Sachen gibt. Übrigens, die Astrologen sind da großzügiger. Ja, die gruppieren diese 7 Milliarden Menschen in 12 Gruppen. Ja, nämlich in ihre Sternkreiszeichen. Ja, da ist dann schon die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas genauer ist, ein bisschen größer. Aber wir Christen wissen ja, dass das Aberglaube ist. Ja, und das, von daher droht uns also nicht so viel Gefahr. Aber das andere, wie gesagt, schwirrt immer noch in unseren Köpfen rum. Aber was ist nun eigentlich verwerflich an diesen Einteilungen? Wisst ihr, Geschwister, eine solche Einteilung suggeriert mir, dass mein Charakter von etwas beeinflusst wird, was ich nicht beeinflussen kann, was außerhalb von mir liegt, auf das ich keinen Einfluss habe. Wenn also meine Zornesader schwillt, ja, wenn wieder so ein blöder Autofahrer da vor mir keinen Platz gemacht hat oder mir einen Parkplatz gemopst hat, ja, dann liegt das halt daran, dass ich ein Choleriker bin. Ja. Das ist eben nun mal so. Ich kann da nichts draus machen. Und wenn ich mich in mein Schneckenhaus zurückziehe, weil ich eben nicht das bekomme, was ich gern hätte, dann liegt das daran, dass ich vielleicht ein Phlegmatiker bin oder irgend sowas. Und wenn dann das Arbeitsergebnis eines Kollegen nicht dem entspricht, was ich mir als Perfektionist vorgestellt habe, dann liegt das eben daran, dass ich ein Melancholiker bin. Man kann das nicht ändern. Ich kann da nichts ändern. Ich bin fremdbestimmt. Anstrengungen, mich zu ändern, helfen da nichts. Es liegt halt an meinem Geburtsdatum, meiner Geburtsstunde oder an meinen Körpersäften. Ja, nun kennen wir aber alle sehr gut den Vers aus Römer 8, 28, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wir sind schnell dabei, diesen Vers jenen mitzugeben, ja, die von irgendwelchen Schicksalsschlägen gerade ereilt worden sind. Und wir geben diesen Rat, diesen Vers gerne weiter, ohne uns darüber Gedanken zu machen, worin dieses Gute nun eigentlich überhaupt besteht. Ja, was da den Menschen widerfährt. Und dabei wüssten wir das, wenn wir einen Vers weiterlesen. Im Vers 29 heißt es denn, denn die Begründung für Vers 28, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Zu was? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Wozu dienen also diese Dinge, die den Menschen begegnen? Worin besteht das Gute? Es besteht darin, dass wir dadurch in das Bild seines Sohnes verwandelt werden sollen. Dass wir seine Charaktereigenschaften anziehen sollen. Dass wir ihm gleichförmig werden sollen. Die Dinge, die uns zum Guten mitwirken, die sollen uns verwandeln. Aber wisst ihr, Geschwister, das sind nicht die Hämmer. Ja, Krankheit, Tod, Arbeitslosigkeit, Verlust des Partners. Sondern das sind die Dinge, die uns jeden Tag passieren. Das sind die Dinge. Die kleinen Füchse sind das, die uns durcheinander bringen, die uns zu schaffen machen. Nur dann denken wir in dem Moment nicht an Römer 8, 28 und Römer 8, 29. Wenn im Gottesdienst beispielsweise das Kind in der Reihe hinter dir quengelt und du dich nicht auf die Predigt konzentrieren kannst, dann ist das ein Ding, ein Ereignis, ein Umstand, der dir helfen soll, in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Nämlich dann sollst du Geduld üben. Und wenn dein Nachbar wieder seine Stereoanlage volle Pulle aufdreht, obwohl du ihm schon mehrfach gesagt hast, dass du dann nicht schlafen kannst, dann sollst du Vergebungsbereitschaft, Langmut üben. Du sollst nicht Böses mit Bösem vergelten und ihm möglich hinterher die Luft außen reifen lassen. Und wenn dein Chef dich anmotzt und dich für Sachen verantwortlich macht, wofür du nichts kannst, ja, dann übe Milde und Sanftmut. Und wenn deine Frau im Fernseher unbedingt Uta Daniela sehen will, du aber den Fußball, dann denk daran, die Liebe sucht nicht das ihre. Das sind jetzt konstruierte Beispiele, aber Geschwister, ihr wisst genau, was uns jeden Tag bewegt. Ja, was uns jeden Tag begegnet und was uns aus der Fassung bringt, was uns zornig werden lässt, was uns reizbar macht, das sind die Dinge, die uns zum Guten mitwirken sollen. Nach Epheser 4, Vers 31 soll alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Ich habe jetzt in der Vorbereitung wohl das ein bisschen Gegenüberstellung, die Eigenschaften Jesu mal zusammengestellt, soweit man sie in der Schrift finden kann. Wir könnten jetzt noch x-beliebige Beispiele fortführen. Die Eigenschaften Jesu, in die wir verwandelt werden sollen. Also, wir dürfen uns nicht hinter irgendwelchen pseudowissenschaftlichen Einteilungen verschanzen. Und wir würden diesem Selbstbetrug unterlegen, dass wir uns nicht verändern können. Nicht die Körpersäfte sind es, die deinen Charakter beeinflussen. Nicht die Geburtsstunde und den Geburtstag haben deinen Charakter beeinflusst. Sondern es ist das böse Herz in uns. Das ist die Ursache dafür, dass wir ja allen Grund haben, dass wir uns verändern lassen müssen. Es ist natürlich wesentlich bequemer, ja, auf eingefahrenen Pfaden zu wandeln. Ja, da weiß ich, da kenne ich mich aus, das habe ich immer so gemacht, ja, das hat auch irgendwie zum Erfolg geführt, ja, ich habe immer das gekriegt, was ich brauchte und was ich wollte. Aber, und da muss man sich auch nicht abmühen, ja, dass man sich ändern muss. Aber Gott will, dass du, dass ich mich verändere. Er will dich und mich in das Bild seines Sohnes verwandeln. Kommen wir jetzt zurück zu Maria und Martha. Schauen wir uns in unserem heutigen Text nochmal an und schauen wir da nochmal nach, ob Jesus mit diesen beiden Schwestern weitergekommen ist. Ich lese noch einmal den Text. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbaren Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Was lesen wir da? Martha dient. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte sich überhaupt nichts verändert. Es gibt ein Festmahl, es wird ein Abendessen gemacht oder ja, und Martha dient. Sie ist wieder voll im Geschäft. Alles wie gehabt? Ich denke nicht. Wir lesen hier nichts mehr von einer rebellischen oder herrischen Martha. Sie hat von Gott die Gabe des Dienens erhalten und dient nun an dem Platz, den Gott ihr zugewiesen hat. Das mag ein bisschen Vermutung und Spekulation sein, aber ich glaube, ich liege da nicht so weit daneben. Ich werde sie irgendwann dann mal fragen. Und Maria? Auch Maria ist wieder nicht in der Küche zu finden. Ja, hat sich nichts geändert. Maria hat sich entschlossen, etwas zu tun, was, das denke ich mal, ohne dass sie das beabsichtigt hat, noch in ferner Zukunft Erwähnung finden wird. Ich glaube nicht, dass all das, was die Kommentatoren über die Jahrhunderte hinweg der Maria in den Kopf gelegt haben, dass sie das tatsächlich bewegt hat. Sie hat einfach getan, was in ihrem Herzen war und was ihr möglich war. Der Herr Jesus erkennt das an. Markus berichtet, dass er sagt, was sie konnte, hat sie getan. Dass dabei Maria dabei prophetisch handelt, das war ihr mit Sicherheit nicht bewusst. Sie hatte die Gnade Gottes erfahren. Vordergründig hatte sie ihren Bruder zurückerhalten. Wenn der einzige Mann in der Familie verstarb, damals hielten Armut, Not und Sorge und Schande Einzug in die Familie. Aber Maria hatte viel mehr erhalten, als nur ihren Bruder zurückbekommen. Sie hatte Frieden in ihrem Herzen. Und aus Freude über die erfahrene Gnade Gottes wollte sie nur eines, dem Herrn Jesus Danke sagen. Und das, was sie jetzt tut, was sie da getan hat, das ist Anbetung praktisch. Wahre Anbetung erwächst aus der Freude über die Gnade Gottes. Über den Wunsch, Jesus die Ehre zu geben, lässt Maria alles außer Acht, was ihr Tradition und Erziehung so beigebracht haben. Das Teuerste ist gerade gut genug, den Dank gegenüber Jesus zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube wiederum nicht, dass sie lange überlegt hat oder dass sie lange abgewägt hat, ob das nur angemessen ist oder nicht. Sie hat einfach dieses Öl genommen. Es war ihr gut genug. Ich habe mich erinnert daran, dass der Patrick uns mal zu Weihnachten Pralinen geschenkt hat. Er wollte uns auch irgendwie was Gutes tun. Und dieses Schachtel muss sündhaft teuer gewesen sein. Also 20-25 Euro oder sowas muss die Schachtel Pralinen gekostet haben. War gar nicht so eine riesengroße. Ja, er wollte seinen Dank irgendwie zum Ausdruck bringen. Wir haben dann die Pralinen jeden Abend nur eine oder zwei gegessen, immer schön in der Mitte ausgeteilt, damit jeder was von uns hatte. Ja, wir haben es entsprechend genossen. Maria hat nicht abgewägt, ob das angemessen ist für das, was sie jetzt vorhatte. Das Fläschchen Öl hatte nach den Schätzungen von Judas einen Wert von 300 Denaren. Ein Denar war der Lohn eines Tagelöhners. Und nun kann jeder von sich jetzt aus anhand seines Stundenlohns ausrechnen, ja, 8 Stunden mal dein Stundenlohn mal 300 Tage, wie viel dieses Fläschchen Öl heute wert gewesen wäre. Je nach Stundenlohn, ja, die Politiker sind ja nur da dran, mit 8,50 habe ich mal gerechnet, ja, das ist momentan so in aller Munde. Aber es gibt auch hier in der Gemeinde, die arbeiten für 6,50 Euro oder ich habe auch schon mal was gehört von 4,50 Euro. Also je nachdem, welchen Stundensatz du einsetzt, ist das ein Wert zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Dieses Fläschchen, so groß wie das ungefähr da war. Maria hat das nicht lange überlegt. Sie hat dieses Fläschchen genommen. Das war ihr das wert. Maria öffnet ihre Haare, um damit die Füße Jesu zu trocknen. Was das wiederum bedeutet, das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Es war eine Schande für eine Frau, ihr Haar offen zu präsentieren. Nach 1. Korinther 11, Vers 15 war langes Haar die Ehre für eine Frau. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Maria legte also ihre ganze Ehre zu Füßen Jesu nieder. Ja, wie bereits gesagt, lag in Marias Handeln auch eine prophetische Bedeutung. Sie salbte Jesus das Haupt, so nach dem Bericht der Synoptiker. Und im Alten Testament gab es nur 3 Ämter, die mit Öl gesalbt wurden. Wir haben es heute Morgen schon gesungen in dem Lied, ja, der König, der Priester und der Prophet. Die wurden mit Öl gesalbt. Insofern hat Maria hier eine Tat begangen, die ja über das, was sie getan hat, hinaus gedeutet hat. Und sie salbte Jesus die Füße. Und damit bringt sie ihre eigene Stellung zum Ausdruck. Sie ist nichtig, sie ist unwürdig. Johannes der Täufer brachte das zum Ausdruck, dass er es nicht für würdig erachtet hat, die Riemen von Jesu Sandalen zu öffnen. Marias langes Haar war eine Ehre, war ihre Ehre. Sie legt alles zu Füßen Jesu nieder. Sie brachte ihre ganze Persönlichkeit. Sie brachte ihm ihre ganze Persönlichkeit. Sie erniedrigte sich zutiefst in aller Öffentlichkeit, um ihm ihren Dank auszudrücken. Sind wir uns eigentlich bewusst, welche Gnade wir empfangen haben durch den Tod und durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus? Dass wir ihn jetzt Bruder nennen dürfen? Dass er uns aus dem Staub emporgehoben hat und wir dürfen ihm jetzt auf Augenhöhe begegnen? Ist uns bewusst, dass wir zu seinem Vater jetzt durch ihn auch, der auch unser Vater geworden ist, dass wir Papa zu ihm sagen dürfen? Wisst ihr, ich bin mir dieser Gnade nicht immer bewusst, eigentlich viel zu selten. Es geht mir nicht so unter die Haut, wie es mir eigentlich unter die Haut gehen müsste. Wenn ich mich mehr über die Gnade Gottes, die ich bekommen habe, wenn ich mich mehr darüber freuen würde, dann würde wahrscheinlich auch meine Anbetung und meine Hingabe ganz anders aussehen. Jetzt wollen wir noch ein paar Gedanken auf die Reaktion der Jünger werfen. Nach den Berichten von Matthäus und Markus bezeichnen eigentlich alle oder beziehungsweise einige der Jünger das, was Maria da vor ihren Augen tut, als eine Verschwendung. Sie hatten immer noch nicht erkannt, wen sie da in Jesus vor sich hatten. Dass er als Mensch gewordener Gott nicht nur Anspruch auf ein 30.000 Euro Geschenk hatte, sondern dass er Anspruch auf alles, auf den ganzen Menschen hatte. Und die Jünger konnten nicht verstehen, dass eine solche Menge von solch kostbarem Öl verschwendet wurde. Für Maria war das wahrscheinlich keine Überlegung wert gewesen. Die Menge war Ausdruck ihrer tiefen Wertschätzung, die sie dem Herrn Jesus gegenüber hatte. Ein Paul zu Aspern hat gesagt, Liebe, die sich nicht verschwendet, verschwindet. Finde ich ein guter Satz. Liebe, die sich nicht verschwendet, verschwindet. Die Jünger hatten an für sich ein gutes Motiv. Ja, bis auf den Judas. Der wollte in die eigene Tasche wirtschaften. Als ich zum Glauben kam, kurze Zeit später, hatte man mir die Kasse anvertraut. Ich weiß nicht, ob ich so ein ehrliches Gesicht habe oder ich vermute mal eher aufgrund meines Berufs. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich wusste das, dass Judas die Kasse hatte, das hatte ich in meiner Kindheit gelernt. Dann habe ich mal gesagt, ich mache jetzt den Judasdienst. Und dann hat mich ein Bruder beiseite genommen und hat gesagt, du Martin, sag das nicht wieder, der Judas war ein Dieb. Ja, bis dahin wusste ich das noch nicht. Ich habe nie wieder gesagt, dass ich einen Judasdienst gemacht habe. Also der Judas wollte in die eigene Tasche wirtschaften, ja. Und wenn man sich das mal so, man sollte eigentlich, man kann nicht groß drüber nachdenken, aber es hat sich nichts verändert. Von damals bis heute. Die Judase gibt es immer noch. Also die Jünger hatten eigentlich ein ganz gutes Motiv. Sie hatten Mitleid mit den Armen. Sie kümmerten sich ja um nicht etwas Unwichtiges. Das war ja durchaus wichtig, sich um die Armen zu kümmern. Sie kümmerten sich aber nicht um das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste vernachlässigten sie. Die entscheidende Frage war, wer liebt Jesus wirklich? Und Jesus schätzt den Wert der Liebe Marias höher ein als das soziale Gewissen der Jünger. Soziales Engagement ist richtig und wichtig, aber das kann nicht unsere Liebe zu dem Herrn Jesus ersetzen. Die Haltung der Jünger offenbarte ihr rationelles Denken. Alles wird nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip abgewogen. In welchem Verhältnis stehen die Kosten und in welchem Verhältnis steht der Aufwand zum Nutzen? Sie erkennen nicht, dass im Reich Gottes so nicht gemessen wird. Hier gilt nach 2. Korinther 9, Vers 6, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Echte Liebe gibt den Überfluss. Und nun zum Schluss noch die Reaktion Jesu auf das Tun Marias. Nach Markus 14, Vers 6 sagt der Herr Jesus, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Der Herr Jesus nimmt Maria in Schutz. Er weist die Jünger zurecht und fordert sie zur Mäßigung auf. Sie haben in ihrem fleischlichen Denken kein Verständnis für diese Untat der Maria. Aber einfühlsam stellt sich der Herr Jesus auf ihre Seite. Die Jünger fühlen sich im Recht. Aber Rechthaberei ist gefühllos und ist blind für Momente echter Liebe. Der Herr Jesus stellt Maria ein wunderbares Zeugnis aus. Sie hat getan, was sie konnte. Könnte der Herr Jesus uns dieses Zeugnis auch ausstellen? Haben wir unser Bestes gegeben? Haben wir alles getan, was wir konnten? Oder haben wir irgendwann mal aufgehört und haben gesagt, es reicht? Schickt, sagen die Fulda und die Hünfelder. Haben wir unser Bestes getan? Wenn der Jesus mich das fragen wird, muss ich bekennen, nein, Herr Jesus, ich war oft von Faulheit und Bequemlichkeit und von Menschenfurcht und habe eben nicht mein Bestes getan. Maria hat unbewusst getan, was der Herr Jesus bereits in einer früheren Begebenheit zum Ausdruck gebracht hat. Wir haben gelesen im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt im Umkehrschluss, wer den Sohn ehrt, ehrt auch den Vater. Und jetzt noch ein letzter Gedanken will ich nochmal verschwenden. Und diesmal an das Alabasterfläschchen. Maria musste dieses Fläschchen zerbrechen, um das Öl auf das Haupt und auf die Füße Jesu gießen zu können. Und daraufhin wurde das ganze Haus mit dem Duft erfüllt, mit diesem Wohlgeruch dieses Öls. Und ich dachte daran, so, dass eigentlich jeder Wiedergeborene so ein Alabasterfläschchen ist. Er ist gefüllt mit der Liebe Gottes. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Geschwister, lasst uns unsere harte Schale, doch die uns da so umgibt, lass sie uns aufbrechen, lass sie uns zerbrechen, damit diese Liebe, die in uns ist, dass wir sie ausströmen können, um alles, auf alle um uns herum. Was ist das für ein schöner Gedanke, wenn wir überall da, wo wir hinkommen, der Wohlgeruch der Liebe Gottes die Räume erfüllen würde. Da, wo wir uns aufhalten, im Büro, in der Arbeit, in der Arztpraxis, im Wartezimmer, im Geschäft. Ja, dass da, wo wir auftauchen, dass der Wohlgeruch der Liebe Gottes diese Räume erfüllen würde. Wir sind voller Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in uns. Aber wir müssen sie rauslassen. Wir müssen erst zerbrechen, damit wir diese Liebe ausströmen können. Wir haben gesehen, wie die Begegnung mit Jesus, Maria und Martha verändert hat. Wir sollten auch eifrig immer wieder die Begegnung mit Jesus suchen, damit wir ebenfalls in sein Bild verändert werden. Amen.